Der Fremdfunk.
Da ist was mit der Produktion schiefgegangen. Entschuldigung. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Jawohl.
Heute mit voll Elan, mit Jim. Hallo, Jim.
Hallo.
Mit Raoul.
Ja.
Hi, Raoul.
Schön, hier zu sein. Fantastico.
Wir haben heute nochmal unseren Klassiker, oder? Es ist mittlerweile schon ein Klassiker. Alle wollen es haben, alle fragen ihn danach.
Und wir geben es ihm.
Genau. Na, das geht um unsere Sechser-Geschichte. Jeder von uns sucht sich zwei Lieder oder zwei Songs aus, die für ihn im Moment oder irgendwie eine Bedeutung haben oder auch aktuell sind. Und wir werfen das einfach in den Ring und die anderen geben ihren Senf dazu.
Genau. Und manchmal kriegt man ja auch irgendeinen Song, den man unbedingt mal vorspielen will, in bestimmten Sendungskontext nicht unter. Und wie auch immer, jeder hat zwei Songs mitgebracht im Gepäck und man hat mir bedeutet, ich darf anfangen.
Ja.
Die Sendeleitung hat es so befohlen und dem komme ich gerne nach und starte mit einem Lied, was gut in die Sendung neulich, Yard Rock Sendung gepasst hätte. Allerdings mit einem deutlich funkigeren Ansatz und das ist ein Lied, was aus Japan kommt. Und eine soulige Funknummer von einer super populären Sängerin, nämlich Naomi Chiaki oder Chiaki. Ich weiß immer nicht, welchen Vokalen es zu betonen ist. Der Song, den ich vorstelle, heißt Yoru e Isogu Hito. Und heißt wohl übersetzt irgendwas wie Menschen, die sich in die Nacht beeilen.
Oh.
Von der 77er LP Amagumo, die, was dann wieder heißt Regenwolke. Und die LP, wenn man sie im Original besitzt, ist auch schon wieder ein paar hundert Euro teuer. Das heißt, ich kenne auch keine Reissue von der LP. Der Song selber ist hingegen Bestandteil einer gerade erschienenen schönen japanischen Compilation auf dem europäischen Label We Want Sounds, Tokyo Pulse. Da gibt's schon andere Volumes zu Japanese Funk, Modern Soul and City Pop from the Tokyo Scene 1974 bis 88. Und wir hören ein Stück von 77, wie gesagt von Naomi Chiaki. Und bin mal gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, ist natürlich länger. Ich glaube, das ist knapp 5 Minuten, das Stück im Original oder 4,5. Wir können nur eine minütige Schleife ziehen. Ja, mal sehen, was ihr dabei empfindet. Bitteschön. So, leider wieder ganz anhören das Stück. Man kann es auf Bandcamp sich googeln. Das Stück heißt, ich sag's nochmal, Yoru e Isoku Hito. Und von Naomi Chiaki von nicht 1977, wie ich gerade auf dem Inlay der Compilation erfahre, sondern 1978.
Na? Ah, vielen Dank für die Korrektur.
Ja, wer hätte das? Ihr habt schon komisch geguckt gerade. Das Lied ist geschrieben von Kazuki Tomokawa oder Tomokawa, der 1950 geboren ist. Und das ist ein überaus produktiver japanischer Acid-Folk-Sänger, steht hier, Dichter, Autor und Künstler, der seit den 70er Jahren in der japanischen Musikszene aktiv ist und war. Und wegen seines sehr eigenen Gesangsstils wird er auch als schreiender Philosoph bezeichnet, steht hier. Was soll ich sagen? Also jedenfalls, die Künstlerin selber ist Jahrgang 47 und wie ich vorhin schon sagte, eine der bekanntesten Sängerinnen höchstwahrscheinlich in Japan. Man möge mich eines Besseren belehren. Wenn es nicht so wäre, schreibt uns, wenn ihr in der japanischen Gesangs- und Musikwelt irgendwie vertraut seid, dann kann man das natürlich auch gerne widerlegen. Und ja, erstmal, was sagt ihr denn so?
Ja, verblüffend. Du hast ja vor kurzem eine Folge gemacht unter über Yard Rock. Da passt das ganz hervorragend rein. Und dann in Kombination mit dem japanischen Gesang entwickelt es einen unglaublichen Reiz. Und sie singt ja auch sehr kräftig und sehr laut und sehr beeindruckend. Sehr, ich sag immer wieder verblüffend, kann mir irgendjemand ein anderes Wort mal sagen. Stefan, was kann ich außer verblüffend denn sagen?
Fantastik.
Fantastik. Wirklich sehr fantastik. Hat mir außerordentlich gut gemundet. Danke dafür.
Ja, sehr gerne.
Na, mir auch. Also ich fand die Stimme auch sehr schön, hat mich auch wirklich überrascht. Also diese Japanisch passt da richtig gut rein. Ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, was sie singt. Aber das war sehr gut in dem Mix. Und das war ja kein Fender Rhodes, sondern ein Wurlitzer. Klavier, sehr auch traumhaft eingesetzt. Hat mir sehr gut gefallen. Und hat auch diese, auch in Bezug auf deine Folge, ist auch sehr funky. Also es ist, ich glaube, du hattest wirklich, dann man muss sich immer auch entscheiden, welches Stück nehme ich rein und nicht. Ich glaube, dieses Stück, da hast du dich wahrscheinlich schwer getan, den nicht reinzunehmen.
Das stimmt, absolut. Zumal es dann auch nochmal eine weitere Frauenstimme gewesen wäre. Und ich will nochmal erwähnen, man könnte diese Yard-Rock-Geschichte auch unter einem Souling-Aspekt natürlich nur mit Black Music füllen von George Benson, George Duke und Sylvia Striplin und was weiß ich, was mir alles einfällt. Aber hier sind wir jetzt in Japan, wie gesagt, 78, die Regenwolke schwebt herein und das Lied Menschen, die sich in die Nacht beeilen, hat uns gerade irgendwie erreicht und ich finde gut. Ich sage über die Künstlerin jetzt nicht super viel, sie hat irgendwann einen Schauspieler geheiratet, sie hat in den 60er, 70er Jahren ohne Ende Platten veröffentlicht, dann war erstmal Sendepause, aber das ist eine Frau, die, also wo viele Leute jetzt sagen, scheiße, das Album, das müsste mal wieder veröffentlicht werden. Und letzte Info dazu, Vocals, also Naomi Chiaki, Keyboards Miki Yoshino, Bass Steve Fox, Gitarre Takami Asano und Drums und Percussion Flute Tommy Snyder. Ja, so viel dazu. Okay, das war mein Titel.
Ich mache direkt weiter her mit einer Künstlerin, die ich eine Zeit lang richtig gerne gehört habe und die ich jetzt wieder entdeckt habe. Das ist Feist, die wirklich, schon lange jetzt auch eine lange Pause gemacht hat. Also sie hat auch, sie ist jetzt auch, ich muss entdecken, dass sie auch 1976 geboren ist, eigentlich mein Jahrgang auch 50 schon ist. Und ich fand ihre erste Sachen besonders gut. Und die, was ich interessant finde, sie hat damals, in einem Interview oder in einem Zeitungsartikel hat sie geschrieben, dass sie ihre Musik sehr oft in träumt und dass sie durch diese ganze Erfolg, was sie immer noch sehr genießt, noch sehr sehr wenig Zeit hat zu schlafen und zu träumen und deshalb leidet ihre Musik darunter. Ich mag besonders das Album von dem Jahr 2007, The Reminder. Ja. Ich möchte gern das Stück Sea Lion spielen. Sehr schönes Stück, also alle Stücke auf diesem Platte sind genial, aber das hat ein bisschen ein Flair von The Lion Dies Tonight, also ein bisschen so sehr schön gemacht, sehr intelligent gemacht, sehr eigenartig. Ich spiele einfach erstmal das Lied und wir können nochmal darüber sprechen, ja?
Also ich kannte es nicht. Sehr eigenständig, sehr ideenreich, toll umgesetzt. Finde ich gut.
Muss
ich
mal weiter
forschen und sehr interessant, ausgefeilt in der Produktion. Also und auch mit verschiedenen Teilen. Jetzt müssten wir noch länger hören, dann wollen wir noch ein paar Teile hören.
Der Start, genau.
Aber Feist kennst du?
Ja.
Achso, ja.
Klar.
Genau, also ich kenne das Album, ich kenne den Titel, ich kenne die Frau. Liebe Feist, wenn du das hörst, egal wo du auch immer bist, du bist herzlich eingeladen in unserem Podcast.
Jederzeit.
Ich hoffe, jemand übersetzt dir das. Ich finde die Frau toll, das ist einer meiner Musikgöttinnen, neben Laura Marling zum Beispiel aus diesem Jahrhundert. Ich liebe sie. Letztes Album ist, glaube ich, schon 2023, fand ich ganz okay, aber
Multitudes.
Ja, genau, zur Phase von Reminder oder auch Methods, glaube ich.
Ja, danach, genau.
Hat sich super Alben gemacht, eine ganz tolle, spannende Frau. Insofern, mit Feist kann man nichts falsch machen. Du hast damit schon mein Herz gewonnen.
Auch vielen Dank.
Ganz schön feist von dir.
Ja, ich übernehme den Ball, den du mir gerade dankenswerterweise zuspielst und fange auch mit einem Künstler an, von dem ich denke, dass wir ihn alle drei auch für großartig halten. Wir haben schon zweimal über ihn gesprochen in unserem Frühwerk in Folge 21 und in Folge 185, unser Mittelwerk, sag ich mal. Es geht um Jeff Buckley. Einmal haben wir gesprochen über Grace, ich denke eins unserer Konsensalben, die wir alle drei gut finden, Alben zum Niederknien, glaube ich, habe ich das damals genannt und dann in der zweiten Folge über das posthum veröffentlichte Sketches for My Sweetheart the Drunk und da haben wir dann auch natürlich diesen tragischen Tod von Jeff Buckley behandelt, der ja in einem Seitenarm des Mississippi dämlicherweise, muss ich fast sagen, ertrunken ist. Warum rede ich jetzt über ihn? Es gibt eine neue Dokumentation von Jeff Buckley, die ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen, lief jetzt in Köln zumindest in einem Kino zweimal und einmal davon war ich drin. Der Song, die Doku hat den seltsamen Titel, finde ich, It's Never Over, Jeff Buckley. Ich weiß nicht, was er von diesem, ist das ein guter Filmtitel für eine Doku? It's Never Over, Jeff Buckley. Ja.
Tja.
Man guckt sich etwas. Seltsam,
leidenschaftslos.
Ne? Für eine Doku, weiß ich nicht. Sie zeigt eben Jeff Buckley nicht nur als Mythos, sondern eben auch als Mensch. Seine Verletzlichkeit, seine Intensität, die Liebe zur Musik. Und natürlich seine Beziehungen, die ihn geprägt haben. Eine sehr selbstbewusste Mutter kommt dort zu Wort, die sich ja später, das führe ich in einer der zwei Folgen aus, mit, ich glaube, einer großen Plattenfirma richtig angelegt hat, weil sie darauf bestanden hat, dass Sketches for My Sweetheart The Drunk als Doppelalbum veröffentlicht wird. Das fanden die damals gar nicht gut. Hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass dieses Album heute kaum jemand kennt. Enge Freunde, Freundinnen wie Amy Mann werden interviewt. Und seine zu seinem Todeszeitpunkt aktuelle Paterin, eine Joan Wasser. Sagt euch das was?
Nein. Nein.
Okay, mir nämlich auch nicht. Eine Frau, die aber eine große Karriere gestartet hat als Joan as a Policewoman.
Und die kenne ich auch
wahrscheinlich
nicht.
Eher. Nein? Okay, also ich kenne sie. Macht sehr spannende, aufregende Musik. Ich fand das sehr sympathisch, dass das in der Doku gar nicht erwähnt wird, dass das die Joan as a Policewoman ist. Und die waren in den letzten Lebensmonaten, hat die ihn begleitet. Natürlich gibt es auch einen Soundtrack zu diesem Film, der leider nur veröffentlichtes Material hat. Und da bin ich über einen Song gestolpert, den ich toll fand, den ich vermeintlich nicht kannte, aber ich kannte ihn doch, weil er nämlich auf Sketches for My Sweetheart the Drunk drauf ist. Der ist meiner Ansicht nach eigentlich nur ein starker Song drauf, Everybody Here Likes You. Aber dieser Song, den ihr jetzt bewusst hören werdet, ist auch toll. Er heißt Yard of Blonde Girls. Bitteschön. Shots glittering, a tree of white makes the earth. The streets roll on a plane, very sexy, very sexy. Okay, okay, here we may come.
Ja, spannend. Ich kenne deine große Liebe für Jeff Buckley und auch ein toller Sänger, finde ich auch. Und dieses Stück kenne ich gar nicht. Ich kenne nur Grace eigentlich von Jeff Buckley. Und ja, sein sehr 90er Sound, finde ich, Rock. Ich weiß nicht, von wann das ist, aber ist
Mitte der 90er.
Ja. Und man sollte auch sicherlich den ganzen Stück hören, aber ich finde, das ist ja, so kenne ich ihn gar nicht eigentlich, mit dieser Musik, also diese sehr, sehr tiefen musikalischen, und ich finde, der macht das sehr gut. Also das jetzt, ob das wirklich repräsentativ ist für sein Leben, für diese Doku, kann ich nicht sagen, aber das ist ein andere, weitere Facette aus seinem musikalischen Portfolio.
Stefan nimmt mir weg, was ich sagen wollte, aber ist ja alles gut. Kannte ich auch nicht, ich kenne das Stück nicht, war überrascht, wie rockig es ist. Und denke auch, dass 90er-Sound bis hin zu leichten Nirvana-Anklängen da irgendwie durchschimmern. Aber das mit diesen Vergleichen ist ja immer schwierig. Ich versuche das nur in so kleinen Puzzlesteinchen so ein bisschen anzugleichen. Ich sag nicht, der klingt wie Nirvana. Tolle Stimme, gut instrumentiert, rockig. Ich habe keinen Schimmer, was sonst da auf dem Ding drauf ist. Ich kenne auch nur Grace. Und ja, also ich bin jetzt auch nie so ein übermäßiger Fan des Künstlers gewesen. Trotzdem ist Grace natürlich ein tolles Album. Und dieses Stück finde ich auch nicht schlecht.
Es ist aus den berühmten Tom Verlaine Sessions von Television. Der hat mit ihm eine Handvoll Songs produziert. Das sollte als zweites Album veröffentlicht werden. Und Jeff Buckley war nicht zufrieden damit. Er hat gesagt, nee, ich holte meinen Grace-Produzenten nochmal. Ich fange nochmal von vorne an. Und an dem Vorabend der ersten Probe ist er ertrunken.
Oh ja.
Ja, ja. Jedenfalls, was ich auch noch ganz interessant fand, ich dachte, er ist ja der Sohn von Tim Buckley, ein ganz origineller, absolut überdrehter, skurriler Singer-Songwriter der 60er, 70er. Also wer Singer-Songwriter aus dieser Zeit mag, muss man sich unbedingt mal Tim Buckley anhören.
Also zwischen Wahnsinn, Psychedelik und Jazz und Pop hat er alles am Start gehabt.
Genau. Und ich dachte immer, sie wäre, also die Mutter, Groupie gewesen, aber nein, die waren sogar in einer Klasse zusammen.
Ah ja, okay.
Die kannten sie. Mhm. Und dann hat er gesagt, tschüss, ich mach Karriere. Und hat sie allein zurückgelassen mit ihrem Kind. Ja. Wenn der Film irgendwann auf dem Streaming-Anbieter auftauchen wird, alle Jeff Buckley-Fans, ich kann die Doku nur empfehlen.
Wärmsten empfehlen.
Ja, absolut.
Danke. Jim, du bist ja wieder am Start.
Ja, ich mache hier lustig in meinen Aufzeichnungen rum. Ich komme mit einem Stück, das habe ich über eine Schallplatte, die ich... Ich glaube nicht, dass ich sie 84 schon hatte, aber 85 habe ich sie garantiert schon gehabt. Eine LP, die 84 rausgekommen ist, und zwar in Südafrika. Und die erstmal natürlich in Südafrika, weil sie sehr kontroverse Texte hatte für die damalige Unterdrückungsregierung, wollte die kein Schwein pressen und dann kam Chris Cutler und hat die auf dem Recommended-Label umgesetzt und vertrieben. Und dadurch kam sie irgendwann an den Malibu-Schallplattenversand. Wer ihn noch kennt, in Hamburg saßen sie, glaube ich, die haben immer lustige bunte Heftchen, schwarz, rot, weiß, verschickt. Da standen immer News drin für Sachen, die man vielleicht damals noch gar nicht kannte, wie zum Beispiel die Kalahari Surfers. Und zum Zweiten schließe ich an eine Sendung und die Vorstellung von My Life in the Bush of Ghosts von Brian Eno und David Byrne. Denn das Stück, was ich jetzt hier spiele, hat ein ähnliches Ding am Laufen, ähnliches Konzept, spielt sehr mit Loops und Tape-Geschichten und perkussiven Elementen und Elektronik und einer Stimme, die ganze Zeit da irgendwas brabbelt. Leider habe ich nicht richtig ermitteln können, wer das war, also diesen politischen Impetus, der da jetzt läuft. Im Hintergrund, es geht um Crossed Checks und so ein Typ, der zwischen Religion und irgendwelcher Scheckbezahlung irgendwas faselt. Das hören wir gleich. Und ja, das ist so ein bisschen avantgarde-mäßig mit einem sehr zwingenden Beat. Das Lied ist auch selber 4 Minuten um den Dreh lang. Wir hören eine Minute und ja, ich hoffe, das reicht, um euch zu begeistern. Bitteschön.
I was believing God. I had this faith picture that I had taken, and I believed that God would honor my faith. If you can imagine it, God can do it. And she handed me a check, and that check was for $1,000. She said, I'm going to try one more time for $1,000. Try one more time for $1,000. Tell him it's all paid for.
Rhythmisch hat mich das immer begeistert und dass auf einmal Eno Byrne Epigonen in Südafrika so ein tolles Album machen gegen Against All Odds damals, was die Produktion anging. Das haben die mit so einem mobilen Studio gemacht und haben es dann, wie gesagt, über externe Vertriebswege dann geregelt gekriegt. 1984 erschienen von der LP Own Affairs, die inzwischen eine Wiederveröffentlichung kassiert hat. Und Gross National Products, beziehungsweise das Studio, das, oh Gott, wie hieß das noch, weiß ich nicht. Aber der Hauptmensch, der dahinter steht, ist Warwick Sony, also der die Gitarren, Bass, Grooves gemacht hat, die Programme geschrieben und also die Elektronik bedient und eine Voice da reingestellt hat. Hamish Davidson, Gitarre, Keyboards, Odds and Ends steht hier. Rick van Heerden, Saxophon bei anderen Stücken, Arne Botha, Voice auch bei anderen Stücken und Brian Rath, Drums. Also eine sehr interessante, sehr afrikanische, rhythmisch komplexe Musik, die mit allen möglichen Effekten und Loops angereichert wird und eben diesem durchgehenden Gefasel von diesem Menschen, der über Cross-Checks, also Verrechnungschecks, redet und über Gott und die Welt im wahrsten Sinne. Und das wird noch ein politisch, also ich bin da nicht ganz durchgestiegen, das wird sehr politisch sein. Ich weiß, konnte nicht identifizieren, ob das eine bekannte Persönlichkeit war, der da gerade redet, oder ob es irgendeine völlig unbekannte Person war, keine Ahnung. Aber die ganzen Platten von denen, die haben einiges rausgebracht, haben auch eine Bandcamp-Page, wo das meiste oder womöglich sogar alles zu finden ist, ist sehr vielfältig und hat sehr viele Punkte, wo man mal ansetzen kann. Was sagt ihr?
Also ich erkenne natürlich die Querverbindung zu My Life in the Bush of Ghosts. Hast du wunderbar hergestellt, macht auch sofort Sinn, wenn man das hört. Und das, was vielleicht in My Life etwas gefehlt hat, so ein bisschen Funk, der ist nämlich hier drauf. Und das macht das Ganze sehr, sehr gut hörbar. Ja, eine perfekte Ergänzung eigentlich zu diesem epochalen Album aus dem Jahr 1980, was du ja vor kurzem mal mit zwei Titeln vorgestellt hast. Ne?
Ja, also mit so einem Zeug kannst du mich immer abholen. Das ist, ich liebe sowas. Sehr gut gemacht, sehr auch schön, dass du die Thematik eingeführt hattest, weil irgendwie, ich könnte auch nicht ganz durchdringen, worum es geht oder worum es ging. Aber die Percussion, diese Rhythmus, diese Beat, was auch, wie Raoul meinte, auch ein gewisses Groove und so hat, macht auch das ganz bisschen mystisch. Also wenn diese Stimme, das ist, also ich liebe sowas, wenn so aus der Instrumentierung heraus so eine Stimmung entsteht und man fühlt sich da irgendwie angesprochen und es ist nicht direkt klar, also man beschäftigt sich damit, was ist das genau, diese Rhythmik, die sich so entwickelt, also die in der Instrumentierung wechselt und diese Beat, was immer da ist, was einem mit Afrika verbindet die ganze Zeit, und man ist dort und man merkt auch, ich komme da nicht ganz durch, also ich verstehe das nicht ganz. Und das, man kriegt Lust, noch mehr zu hören und noch mehr zu hinterfragen.
Und das ist auch sehr unterschiedlich, dass das Album, das erste richtige LP-Album, sie hatten vorher eine Kassettenveröffentlichung und haben danach noch alles Mögliche gemacht. Eines ihrer 80er-Alben gilt in der Independent-Szene als ein super wichtiges Album der 80er. Ich würde mal sagen, dieses Kalahari Surfer-Album hier, Own Affairs von 84, das ist auch schon richtig gut. Und wie gesagt, hat viele Facetten. Ich kann nur dringend empfehlen, da mal reinzuhorchen. Und man muss sich immer vergegenwärtigen, 84, da war noch harte Repression in Südafrika angesagt. Ja. Und also kein Spaß. Ja, das war's von meiner Seite.
Danke, vielen Dank, Tim. Ich mache hier weiter mit einem sehr, sehr guten Spoken Words Sampler, den ich wirklich sehr, sehr gut finde. Der ist aus dem Jahr 2021 zusammengestellt von Caris Matthews. Die kenne ich aus BBC, aus der BBC Radio, als Moderatorin. Die macht so sehr viele Sendungen, aber sehr viel über Blues. Ist eine sehr angenehme Stimme. Und müsste eigentlich später auch feststellen, dass sie die Sängerin von einer britischen Band, die Catatonia heißt, also eine Band, die durchaus Erfolg hatte. Naja, auf jeden Fall, und die hat in diesem Sampler aus dem Jahr 2021, der Sampler heißt We Come From The Sun, gibt es ein sehr berühmtes Stück, was ich schon mal vor Jahren gespielt habe, der heißt Flame Lily von Mamoyo.
Vor Jahren heißt hier in diesem Podcast.
Ja.
Ah, okay.
Und ich finde, warum ich diese, die hat ja für diese, die macht sehr viele spannende Projekte. In diesem Projekt hat sie mit einer sehr guten Band, die heißt Hayden Orchestra, eine britische Band, die sehr viel, also eigentlich nur instrumentale Musik macht, aber immer sehr spannende Projekt, hat sie 10 Poets, also Dichter, eingeladen und 10 Songs aufgenommen. Dieses von Mamoyo ist sehr schön. Habe ich schon mal gespielt. Heute spiele ich ein von Anthony Anaxagoru. Anaxagoru. Und das heißt Once I Had an Acceptance Speech. Und die Instrumentierung, wir können nur, das ist ein sehr langes Intro, wunderschönes Intro. Wir können natürlich nur das Ende von dem Intro hören, weil ich muss diesen Ausschnitt haben. Was mich interessiert hier ist die Besonderheit der britischen Aussprache, die sich für Spoken Words, man kennt das auf Kate Tempest früher schon sehr gut, sehr, sehr gut eignet, um eine, das ist nicht Rappen, aber das ist eine andere Dynamik, die sehr schön ist, und ich höre immer sehr gerne in diese Platte rein. Ich würde das jetzt vorspielen, wenn ihr einverstanden seid.
Driving too close to the curb, admit to being poor. Stash pumpkin seeds for my kid, hustle the Christian way. Starch my shirt collars, value a strong smudge. Give pigeons saintly names, cream both my feet, recycle. Sign off emails with warm regards. Double tap, hashtag vegan. Heart statuses which start with I'm delighted to announce. Mornings, I struggle to decide what mood to wear. Evenings, I lie beside my aftershaves imagining the sea. I should really have it by now. A Dyson Panasonic bread maker. A photo by the piano of a slum tour. I need the spirit of a full moon party rather than the charisma of a shed.
Ja, Hammer. Also sensationelle Produktion. Wir sind wieder hier mit Kopfhörern ausgestattet, können den fast zu tiefen Sound des Akustikbasses hören, schlaue Percussion im Hintergrund, insgesamt ein super Rhythmus, der da mit einem guten Hall im Hintergrund liegt und dann redet er und ich muss gestehen, ich habe auf den Text jetzt super wenig geachtet, weil ich die rhythmische Struktur auf mich habe wirken lassen und das hat mich ziemlich abgeholt, würde ich sagen.
Ja, ich habe es andersrum gemacht. Ich habe versucht, auf den Text zu achten und ich habe nicht alles verstanden. Das ist schon ein gewisser britischer Akzent aus London oder irgendwie. Da muss man sich erst mal ein bisschen reinhören. Aber alles als Gesamtausdruck sehr faszinierend, sehr spannend. Man möchte gerne wissen, worum es geht und wohin führt uns dieser Song. Ja, ich stelle immer wieder fest, Spoken Word. Ist unglaublich spannend. Ich muss mich noch mehr darauf einlassen. Du hast ja damals bei mir schon Tore und Türen geöffnet. Die müsste ich mal zumachen. Übrigens, sonst wird's kalt. Mit Kate Tempest, ne? Das war der erste Durchbruch. Du hast, glaube ich, eine Folge auch gemacht, ne?
Ja, genau. Ja. Also ich finde Spoken Words besonders gut, wenn die Sprache melodisch wird, letztendlich. Und so gut angepasst ist, wie jetzt zu dem instrumentelle Hintergrund. Und ich finde, das ist ja sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Genau, das wäre es von mir.
Ja, fantastisch.
Ja, toll. Sprache ist das Stichwort. Ich werde nämlich jetzt ein bisschen über Sprache reden. Text, ich bin, hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal festgestellt, kein Texthörer, sondern mich kriegen immer zuerst Melodien, Stimmungen, Sounds. Und das ändert sich, ich würde fast sagen, erst recht nicht bei deutschen Songs oder Liedern. Im Gegenteil, nur weil es meine Muttersprache ist, höre ich nicht automatisch genauer hin. Vielleicht bei einem Grönemeyer oder auch nicht. Meistens rauscht der Text eigentlich immer so mit, gerade bei dem Song, den du gespielt hast, Spoken Word, war es natürlich genauer andersrum, ne? Da rauscht da nichts mit. Aber es gibt auch im Deutschen immer ein paar Ausnahmen, bei denen ich doch immer wieder zuhöre. Und das gilt auch für den nächsten Künstler. Ich war vor kurzem im Urlaub, meine Frau und ich hörten diese Musik und wir haben sofort, das war beim Essen, aufgehört und zugehört, was der Herr uns da kredenzt. Ich weiß nicht, ob er ihn kennt. Es ist der Herr Gisbert zu Kniphausen. Jim kennt ihn? Du kennst ihn nicht? Er ist ein deutscher Singer-Songwriter aus dem Jahr 1979. Er ist ein Ticken jünger als du. Er ist bekannt für seine melancholischen, klaren Texte. Er hat eine ruhige, fast brüchige Stimme. Musik kommt so aus Folk, Indie, politische Alltagsbeobachtungen. Debüt 2008. Gilt bis heute als eines der besten deutschen Singer-Songwriter-Alben, hat insgesamt 6 Alben veröffentlicht, bis heute 4 Studioalben, 2 Live-Alben. Und ich möchte euch gerne aus dem ersten Album, was so heißt wie er, Gisbert zu Kniphausen, einen Song vorstellen, der einen tollen Text hat, irgendwie uns Männer sehr entlarvt. Er macht das auf eine ganz faszinierende Art und Weise. Und wenn das deutsche Popmusik, deutsche Indie-Folk-Musik sein kann, dann gerne. Also ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Wir hören von Gisbert zu Kniphausen den Song Wer kann sich schon entscheiden?
Ja, ich bin heute schon ewig gelaufen. Meine Füße, die tun mir schon so weh. Für gewöhnlich bin ich wirklich ein ganz träger Haufen. Doch heute tue ich alles, um dich nicht mehr zu sehen. Denn heute Morgen noch lag ich in deinem Bett und du sagtest,
Baby, es ist so einsam ohne dich. Es wäre doch schön, wenn wir für immer zusammen sein könnten. Das fändest du doch auch schön, oder nicht? Doch ich ging weg, ich war zu müde, was zu sagen. Und überhaupt, du würdest mich eh nicht verstehen. Ich bin viel zu jung, um jetzt schon bei dir zu bleiben. Ich meine, ich bin sehr gern allein. Denn es ist so schön, so schön, so schön, ein Cowboy zu sein. Ein Cowboy zu sein. Ich will ein Cowboy sein, so richtig mit Pferd und Lasso und Pistole und Stiefeln und allem drum und dran.
Toller Song. War das aus dem Live-Album? Weil das klang total live, ne?
Ja, nein. Ist von dem ersten Studioalbum.
Okay, also toll. Ich kann es nicht. Also ich kann zwar den Namen, aber super schön aufgenommen, sehr eindringlich aufgenommen mit schönen Hall, guten Akustikgitarren. Dann am Ende gibt's doch noch eine E-Gitarre. Interessanter Text. Sehr, sehr cool.
Ja, auch. Also sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, also auch die Aufnahme tatsächlich auch, also sehr, sehr warm und trotzdem nah dran, irgendwie deshalb, das hatte ich auch, dass wir auch live, also wie er darüber spricht, das mit dem Cowboy und diese Gitarre, die da einspringt, fand ich wirklich sehr, sehr gut und wie er auch dann frei darüber spricht, ne, mit Stiefeln und allem und das hat eine gewisse, das ist tiefsinnig und trotzdem nicht zu schwer, ja, sehr, sehr gut, sehr gut, sehr schönes Beispiel.
Dankeschön, danke, also mich spricht dieser Text sofort an. Man muss sofort hören und wenn ich an die Damen unserer Zuhörerschaft sage, wenn ihr mal einen Mann trefft und ihr sagt zu dem Mann, lass uns eine Zukunft zusammen aufbauen. Ich glaube an dich, ich glaube, das könnte gut zwischen uns klappen. Und der Mann steht auf und geht und sagt, dreht sich um und sagt dann noch, ich möchte so gern ein Cowboy sein. Dann kann ich nur raten, verlasst ihn. Das wird
ja, ja, also mir ist sowas nicht passiert. Ich warte immer noch, dass eine Frau sowas so zu mir sagt.
Bei dir stand das Pony vor der Tür.
Genau. Und ich hätte gesagt, gerne, ich kann jetzt sofort hier bei dir einziehen und ja, wir leben einfach zusammen unser ganzes Leben hier.
Also ich glaube, es gibt Männer und ich kenne so Männer auch, die ihr ganzes Leben lang nur Cowboy sein wollen.
Ja, ja.
Aber am Ende sind sie dann doch Cowboy nur traurig in der kleinen Westernwelt im Seitenzimmer einer miefigen Wohnung.
Genau. Wer weiß. Ja, ja. Ja, das war Gisbert zu Knipphaus.
Vielen Dank, sehr schön. Ja, vielen Dank überhaupt für die tolle, wirklich, war sehr schön, sehr, sehr gut. Wir müssen uns noch einen Titel dafür ausdenken. Fand,
wir hatten Setzen 6 und Stehen 6 stand gerade beim Raul auf dem Sheet. Ja. Das finde ich gar nicht schlecht.
Ja, okay, dann lassen wir das so machen. Stehen 6, gebonkt, machen wir. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Liebe Zuhörer, liebe alle.
In the beginning.
Ich liebe euch, das ist schon klar, irgendwie.
Ich wusste nicht, dass wir mit Erich Mielke hier
die Musik haben. Die Musik hat mich komplett aus dem Ruder jetzt geworfen. Ich sage, ich wünsche euch alles Gute erstmal. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder für eine Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.
Ciao, tschüss. Adios.
Adios. Amigos. Yeah! Yeah! Yeah!
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.